Das ist so schön, wenn wir in der Osterfreude unsere Lieder singen, wenn unsere Stimmen erklingen. Ist aber in der Bibel immer noch mehr gemeint. Die Auferstehung Jesu möchte uns mit hineinnehmen in seinen Sieg. Da heißt es etwa im Epheserbrief, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat Gott mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Dann heißt, nun trachtet nach dem, was droben ist. Oder es heißt, er wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das ist unsere Bitte, dass unser Herr Jesus Christus als auferstandener Herr in unserem Leben wirken kann. Und wir singen jetzt vom Lied 111 zunächst die Verse 1 bis 3 und dann sage ich, wie wir weiter singen. 111. Johann Hermann hat den 30-jährigen Krieg in Schlesien erlebt, unsagbar gelitten. War so krank an seiner Gicht, dass er zum Schluss weder liegen noch sitzen konnte. Man hat ihn in eine Ecke gelehnt. Und da ist das mit der Freude, wo das singt, auch hier Vers 11, 12 und 13, wie tief auch meine Not ist, der auferstandene Jesus reißt mich heraus. Diese drei Verse singen wir noch, 11 bis 13. Wir wollen beten. Du siegender Jesus, du auferstandener Herr, Wir bringen auch an einem solchen Tag unsere Traurigkeiten und Nöte mit, aber wir wollen herausgerissen sein von dir. Und wir wollen, dass das geschieht bei uns, dass wir brechen können mit dunklen Dingen und frei werden zum Dienst für dich. Du bist als der Herr mächtig und unbegrenzt tätig, wirke auch in unserem Leben, dass bei uns Früchte der Gerechtigkeit, der Liebe und der Güte sichtbar werden können. Herr, mach uns immer fester darin, dass wir auf dich blicken und uns freuen an deinem Sieg, an deiner Macht und Größe. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrückt. Danke, dass dir alle Macht und alle Gewalt gehört, im Himmel und auf Erden. Amen. 724. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Seite 258, in Ihren Bibeln, von Vers 3 ab. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neugeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seligkeit. Jetzt wäre es doch schön, wenn man noch einen Kanon singen könnte. Es hat vorhin so schön geklungen. Sing noch einen. Spontan. Ja. Immer so schön, das Singen, seitdem wir das haben, lockert so viel auf. Und nun wollen wir ein ganz fröhliches Osterlied singen von Gellert 115. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich bin so froh, dass wieder die unrhythmische Form der Melodie da ist. Die singt sich nicht so mit Bleifuß und nicht mit dieser Traurigkeit, sondern Freude der Auferstehung. 115, und da ist die untere Melodie, die Verse 1, 5 und 6. Johannes 21, die Verse 1 bis 14, Seite 138 im Neuen Testament. Johannes 21. Im Neuen Testament wird dieser See sonst immer Genezareth genannt. Juden hatten ja Schwierigkeiten, die Stadt Tiberias überhaupt zu erwähnen, weil sie nach einem römischen Kaiser genannt war, eine Heidengründung, für Juden eine unreine und unheilige Stadt. Das ist der Grund, warum das ganz selten im Evangelium See Tiberias genannt wird. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Der offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wie viele Tage die Auferstehung nun zurücklag, wir wissen es nicht genau. Aber der Alltag ist wieder eingekehrt. Und da hat man seine Schwierigkeiten. Eigentlich ist alles wie vorher. Sie rudern auf dem See, sie sind müde, die Nacht war kalt. Und am Ende ist nichts im Fischernetz drin. Und sie sind hungrig, diese Männer. Und dann wird die Stimmung gereizt und dann geht man aneinander hoch und schreit sich an. Was hat sich eigentlich durch die Auferstehung Jesu verändert? Die Bibel ist ein nüchternes Buch. Ich weiß nicht, wir schreiben ja in unsere frommen Blättchen immer so große Siegesgeschichten. Und im Evangelium, da wird von den großen Enttäuschungen geredet. Man erwartet jetzt, nach der Auferstehung Jesu große Feiern abgehalten werden, dass gejubelt wird ohne Ende. Nein, da lassen Jesus-Jünger auch den Kopf hängen, sind mutlos, frustriert, ein tolles Wort. Es war alles umsonst und es kommt nichts heraus. Es ist auch nicht zu verstehen, warum Jesus seinen Jüngern nicht mehr Power gibt. Er hätte sie doch begaben können, dass die bloß am Rand vom See stehen und dann kommen die Fische gespritzt. Haben Sie nicht auch schon Christen begegnet, die Ihnen solche Geschichten erzählt haben? Wo ich hinkomme, alles gelingt. Preis den Herrn. Bei den Jüngern Jesu war es nicht so. Sie waren mutlos, enttäuscht. Sie wollten gerne weiter, besser, größer, aber es gelingt doch nicht. Sie sind die alten Versager. Und so wie es immer eine Qual war, dort seinem Beruf nachzugehen, am See Genezareth, so war es auch jetzt, nach der Auferstehung Jesu. Und wenn Sie wieder an Ihrem Arbeitsplatz sind, alles wie vorher. Ihr Mütter, eure Kinder sind noch so problematisch und schwierig wie vordem. Und Ihre Krankheit hat sich auch nicht verändert. Und jetzt lesen Sie mal weiter im Neuen Testament. Da lesen Sie viel von solchen Enttäuschungsgeschichten, aber es wird gar nicht viel Worte werden darüber gemacht. Schon bald in der Urgemeinde gab es furchtbaren Streit. Es gab Lüge und Betrug. Es gibt kein perfektes Gemeindeleben im Neuen Testament. Alle Briefe des Paulus sind im Streit mit Irrlehrern geschrieben. Eine der wichtigsten Säulen in der Urgemeinde war der Jakobus. Der starb im Gefängnis und Gott hat ihn nicht befreit. Das Besondere war nur, dass es für die ersten Christen keine Enttäuschung war. Für uns ist das eine Enttäuschung, weil wir immer wieder mit größeren Dingen rechnen. Was hat Paulus Ärger erlebt mit Begleitern, Johannes Markus, der gleich ausgerissen ist, als sie in der Provinz Asien anfangen wollten und getürmt ist, heim zur Mama wieder Angst bekommen. Aber auch sonst lesen wir von den Begleitern des Paulus. Trophimus ließ sich krank zu Milet zurück. Warum hat er ihm nicht die Hände aufgelegt und ihn gesund gemacht? Weil es nicht geklappt hat. Ganz simpel. Und dann mit den dauernden Gefangennahmen. Unrecht ist passiert. Mindestens 2 Jahre hat Paulus unschuldig in Caesarea im Gefängnis gesessen. Und die Verantwortlichen haben den Prozess nur verschleppt. Meinen Sie, der Paulus hätte nicht gebetet? Und wie der gebetet hat. Aber der Herr wollte es anders. Und die Reise geht nach Rom. Überhaupt hat das Paulus oft erlebt, dass sich seine Reiseziele verschoben haben. Er wollte eigentlich an die Schwarzmeerküste und dort evangelisieren. Da hat Gott ihm unüberbrückbare Hindernisse in den Weg gelegt. Darum ist es ganz normal, dass Jesus Jünger auch nach Ostern fix und fertig sind, mutlos und verzagt, ihre Kraft ist erschöpft, sie haben eine Enttäuschung nach der anderen, die Stimmung ist mies. Und dann steht plötzlich Jesus am Ufer. Das ist das Wunder. Sie erkennen ihn gar nicht. Warum sie ihn nicht erkennen? Will Jesus sich nicht zu erkennen geben? Ganz ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern, ihre Augen sind gehalten. Hat das Gott getan? Oder war das die Traurigkeit? Sie wissen, wie wir manchmal gar nicht hören können, weil wir so in unserem Schmerz, in unserer Traurigkeit gefangen sind. War es das? Wir wissen es nicht. Es gibt viele Gründe. Ihre Augen waren gehalten. Sie sehen plötzlich eine Gestalt und sie wussten nicht, dass es Jesus war. Oder hat das bei Jesus doch Methode, dass er seine Gegenwart so häufig bei uns versteckt in den Alltäglichkeiten unseres täglichen Lebens? Sie merken nicht einmal, dass Sie schon nah am Ufer sind, nur 200 Ellen entfernt. Erst viel später merken Sie das alles. Man fragt sich, was ist eigentlich mit dem Kopf dieser Jünger? Aber Sie hielten sich ja immer für ganz clevere Fachleute, was das Fischen anbelangte. Aber selbst dieser Stolz ist vor Jesus nichts mehr wert. Sie ahnen es nicht, sie wissen es nicht, dass in ihrer Traurigkeit, in ihrer Hoffnungslosigkeit verborgen und unerkannt Jesus mitten unter ihnen ist. Das ist die Osterfreude. Und die geht mit ihnen in ihre Traurigkeiten, in ihre Frustrationen hinein. Und da steht da, dass das Jesus will. Er geht seinen Jüngern nach. Keiner hat drum gebetet. Jesus ist von sich aus den Jüngern nachgegangen, weil er es gewusst hat, dass unser Glaube immer nur wie ein zitterndes, schwaches, glimmendes Feuer ist. Und er zündet das Feuer wieder zu neuem Leuchten und zu neuem Brennen an. Und er geht diesen Jüngern nach. Und das ist der Grund, warum das unberechtigt ist, wenn wir den Kopf hängen lassen. Wenn wir uns beklagen und beschweren und so tun, als ob Gott uns verlassen hätte. Wie sollte Gott seine Treue brechen können? Er kann's ja gar nicht. Es kann nur sein, dass wir es nicht erkennen und nicht wissen. In diesen dunklen Augenblicken vor einer Operation oder auf einer Intensivstation oder wenn eine schlimme Nachricht kommt, dass Jesus am Ufer steht, ganz still, im Morgengrauen. Deswegen hat er den Tod bekämpft. Deshalb ist er am Kreuz gestorben. Deshalb ist er Mensch geworden. Damit du nie mehr allein sein kannst. Damit deine Angst bezwungen sei, deine Einsamkeit durchbrochen und deine Kraftlosigkeit besiegt sei. Es bleibt in der Geschichte merkwürdig lang. Das Geheimnis, dass sie es nicht merken. Bei mir hat es oft noch viel länger gedauert als Stunden. Oft habe ich erst Jahre später erkannt, dass da, wo ich dachte, es sei alles so dunkel, alles im Grunde schon von Jesus gelöst und geklärt war. Ach, würden wir doch mehr damit rechnen, dass in unsere Finsternis und Dunkelheit hinein er, der Auferstandene, sein Licht leuchten lässt. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffenen Lichte. Schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte. Leuchte doch hinein in diese Ausweglosigkeit, in diese Dunkelheit. Jesus steht plötzlich am Ufer. Und Jesus deckt die Armut seiner Leute auf. Ich weiß nicht, wie es denen zumut war. Ich vermute, sie hatten auch so einen Parka an, der war nass von der Nacht. Sie haben ja immer wieder mit den Händen tief hineingefasst. Es war kalt. Die Stimmung eh schon schlecht. Und dann hatten sie nichts zu essen. Und am Morgen, mit der schlechten Laune nach dem Misserfolg, da fragt sie Jesus, habt ihr nichts zu essen? Wie wenn Jesus noch eins draufsetzen wollte. Das war doch die Wunde. Und jetzt fasst Jesus noch mal da hinein. Habt ihr nichts zu essen? Das ärgert doch. Und Jesus will die Armut seiner Leute aufdecken. Können Sie bei sich auch erleben, dass Jesus immer wieder an die wunden Punkte hinfasst. Es ist doch schwer zu sagen, ich habe nichts erreicht. Geht es Ihnen leicht über die Lippen zu sagen, ich bin ein Versager? Können Sie das leicht zugeben? Ich habe nichts erreicht. Es ist mir alles misslungen. Ach, wir sind ja so stolz bis in die Knochen, dass wir uns oft noch was vorlügen. Vor den Menschen dürfen sie es machen, wie sie wollen. Aber vor Jesus ist das Armsein keine Schande. Und ich bin so froh, dass ein Leben lang uns das Gefühl nie verlässt, dass wir sündige Menschen sind. Ist gut so. Weil wir dann umso mehr zum Heiland drängen. Sonst würden wir vielleicht stolz uns zurückziehen und uns unsere Privatreligion zurechtlegen. Wir brauchen doch den Heiland. Und dann ist gut, dass Jesus uns immer mehr das aufdeckt. Und je älter sie werden, wird sie in Jesus immer mehr zeigen, wie sie ohne ihn nichts mehr machen können, wie sie angewiesen sind auf ihn. Darum hat Jesus sie gefragt, sie, die Fachmänner, die Profis. Und er zeigt, dass auch Profi nichts können. Nicht einmal in ihrem Fach. Sie können auch nicht den Fischen kommandieren. Aber wie liebevoll redet Jesus, das ist der Unterschied. Während vielleicht unsere Kollegen, die machen das immer hämisch. Ha, 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 du kannst ja nichts, du bist ein Versager. In den Schulklassen grausam. Wenn der Lehrer einen erwischt, der seine Sache nicht kann, nicht die ganze Klasse lacht. Nie lacht eine Schulklasse so befreit, als über die Schwächen des anderen. Unsere Kinder müssen das durchexerzieren. Der, der am Reck nicht hochkommt, weil sein Körperbau vielleicht nicht ganz so flott ist und so gelenkig. Das Gelächter der Kameraden. Das ist das Spottgelächter. Bei Jesus ist ganz anders, wenn unsere Armut, unser Nichtkönnen aufgedeckt wird. Kinder, ihr Lieben, das ist doch die Stimme vom Vater, vom himmlischen Vater. Wissen Sie, dass im Christentum der Hochmut ganz furchtbar ist? Im Glaubensleben ist der Hochmut. Es hat ganze Kirchen und Gemeinden vergiftet. Leute waren stolz, was sie könnten über Erfolgszahlen. Und da ist der Herr gleich gewichen, hat doch gar keinen Wert. Und deshalb zerfallen immer wieder alle stolzen Organisationen, so fromm sie auch sein mögen. Der Herr kann so nicht arbeiten. Es war immer das Geschäftsprinzip unseres Herrn, dass er mit Schwachen und mit Geringen gearbeitet hat. Mit Versagern, mit schuldig gewordenen. Wie hat er denn seinen Jüngerkreis zusammengestellt? Was waren denn seine Apostel? Meinen Sie wirklich, heute wird das Reich Gottes durch Leute gebaut, die es erlernt haben, auf der Schulbank oder von Büchern? Jesus kann heute bloß mit Leuten arbeiten, mit einer Mutter, die sagt, ich schaff's nimmer. Ich bin am Ende. Aber die mit Jesus rechnet. Der Jungscharleiter, der sagt, ich werde mit diesem schwierigen Typen nicht fertig. Und der anfängt zu beten. Ich erzähle meinen Konfirmanden immer wieder, dass die schwierigsten Konfirmanden oft nachher die treuesten Jesus-Jünger werden, wenn man am meisten für sie betet. Es ist kein Erfolg unserer Pädagogik, sondern ein Erfolg des Herrn. Und darum deckt der Herr das immer wieder auf. Habt ihr nichts zu essen? Und es ist ja wirklich merkwürdig. Als Jesus sagt, werft das Netz aus, dann auf einmal ist es voller Fische. Wo waren die Fische eigentlich vorher? Die waren auch im See. Aber Jesus hat Mittel und Wege allein in ihrem Leben das zu lösen, was sie nicht lösen können. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir wollen das offen vor jedem aussprechen und sagen, so ist es. Wir sind arme Leute, wir sind schwache Leute. Auch hier wollen wir als Gemeinde in der Spur Ludwig Hofackers bleiben. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Das war sein Vers bei seiner Amtseinführung. In großer körperlicher Schwachheit, in einer inneren Verzweiflung über seinem zerbrechenden Leib, in der Freude, ich habe einen starken Heiland. Und sein ganzes Leben war bloß so, ich möchte von ihm reden. Und das hat die Geister in Stuttgart gezogen, nichts anderes. Hat im Reich Gottes überhaupt noch nie etwas gegeben, wo Menschen sich gerühmt haben. Und es hätte über die Zeit überhaupt nur an Einfluss und Bedeutung irgendetwas gehabt. Wie hat Gott seine großen Werke der Diakonie und Mission begonnen? Mit ganz schwachen Leuten. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ich kann das nicht mehr hören, wie in unseren frommen Kreisen heute das Wort immer von den professionellen Kräften die Runde macht. Glauben Sie denn wirklich? so könnte man Frucht fürs Reich Gottes schaffen. Natürlich wollen wir uns mühen, mit der größten Verantwortlichkeit auch alles bestens zu machen. Aber dass wir dauernd unseren Mangel sehen, dass wir dauernd merken, wir können arbeiten, wie wir wollen, es bleibt bruchstückhaft. Aber wir haben einen großen und starken Herrn, der gebieten kann, nicht bloß über den Fischen im See Tiberias, sondern auch über Geld und über Menschen und über Widerstände und Hindernisse, über Gefahren und Krankheiten. Da steht unter den Sendschreiben der Offenbarung, die Gemeinde von Laodicea, wir sind über den Trümmerhügel von Laodicea gelaufen. Du meinst, du seist reich? Ja, die haben gedacht, wir haben doch eine tolle Werbeabteilung und unsere Gottesdienste, die sind wie heißt das heute immer? Unsere Gottesdienste sind anziehend. Von wegen, Laodicea. Du weißt nicht, dass du bist arm, jämmerlich, blind und bloß. Wenn wir das glauben würden, bei uns läuft was und wir haben das gute Programm. Nein, wir brauchen einen Herrn, einen ganz starken Herrn. Und wir wollen es nie verlieren, dass wir Angst haben, ob wir es überhaupt durchbringen und ob wir es richtig können, Zeugnis zu geben von dem Herrn. Also, Jesus legt den Finger auf die Armut seiner Leute. Aber das Letzte, Jesus will seine Leute segnen. Was hat denn Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern eigentlich mitgegeben? Er war da. Er hat die Macht des Todes zerbrochen. Was wollen Sie mehr? Es gibt keine Dunkelheit mehr. Aber er hat seinen Leuten nie stark gemacht. Man redet ja heute so viel von Gaben. Warum hat er sie nicht zu Supermenschen, zu Übermenschen gemacht? Verstehen Sie, zu Leuten, die man quälen kann im Gefängnis, die sagen, tut nicht weh. Die nie seelische Tiefen haben, die nie verzweifelt sind, die nie mit Anfechtungen zu kämpfen haben. Warum hat Jesus nicht diese... Da fuhren die Autos durch die Straßen von unserer Diakoniestation, Krankenpflegekräfte mit Power, Gott sei Lob und Dank. Warum tut's unser Herr nicht? Es sind schwache Leute. Auch nicht besser als die vom Roten Kreuz. Aber der Herr, der dahinter steht, der ist Geheimnis. In allem Dienst. Nie sind es die Menschen gewesen. Nie, es war immer der Herr. Wie kommt das Bekenntnis plötzlich? Es ist der Herr. Johannes hat es zuerst gehört. Es ist der Herr. Hoffentlich ist heute am Tag nach Ostern der Herr da und tröstet sie und macht sie fröhlich zu einem mutigen Zeugen und gibt ihnen Glauben. Der Herr. Was hat denn Jesus seinen Boten mitgegeben? Nur sein Wort. Komisch. Keine besonderen Gaben. Sie sahen nicht schicker aus als die anderen. Sie hatten kein imponierendes Äußeres. Wird immer erzählt. Wir kommen daher wie der Abschaum der Welt, sagt Paulus. Er wäre ja auch gern so ein Superman gewesen. Wie so ein Preisboxer oder irgend so ein Karate-Jüngling oder so. War er alles nicht. War ein ganz schwacher Mann, wo die Leute sagten, seine Gestalt ist abstoßend. Aber sie hatten das Wort Jesu. Und was war das Wort? Werft eure Netze aus. Sehr interessant, dass die Worte Jesu voller Kraft und Power sind. Meine Worte sind Geist, das ist der Heilige Geist gemeint, und Leben. Und wir haben die Kraft Gottes nur in seinem Wort, das so schlicht verkündigt wird und doch ein ganzes Leben revolutioniert. Das verlorene Menschen rettet und selig macht. Dieses Wort wirkt nicht nur bei Fischen im See Genezareth, wirkt sogar noch viel mehr im Herzen von Menschen. Was hat dieses Wort Jesus schon bewirkt? Und da sehen Sie den ganzen Krebsschaden in unserer Kirche. Dass alle meinen, sie könnten das Wort Jesu verkürzen, verändern, ummodeln, zeitgemäß machen. Nein, lass doch das Wort nur verkündigt sein. In diesem Wort ist Geist und Leben. Hören Sie auf sein Wort. Lassen Sie sich das zur festen Gewohnheit sein nach diesem Oster. Der Herr, ich will hören, wie ein Jünger hört auf dein Wort. Dann haben Sie die Bahn, wo Sie sicher treten können, heute
und alle Tage. Und das Wort weist den Weg auch durch die Finsternisse unserer Welt, durch die Ängste. Paul Gerhardt sagt so schön, der Morgenlied spricht ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten. Natürlich weiß ich morgens auch oft nicht, wie alles werden soll, aber Herr, jetzt kannst du mich führen wie einen blinden Gaul. Und gib doch, dass ich es erkennen kann, wie du willst. Und dann war das ein Modell. Das ist das einzige Gemeindemodell, das mir gefällt. Leute, die aufs Wort Gottes hören und sich vom Herrn leiten lassen. Ich weiß immer nicht, ob wir heute viel zu sehr Gottesdienstformen und Lieder und neue Modelle und jetzt müssen wir das machen und jenes und jetzt kommt das zum Gemeindewachstum. Lasst das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Lasst das Wort in der Mitte sein. Der Herr wird euch Ideen geben, wie ihr es nett machen könnt und charmant und wie es fröhlich zugeht bei euch und wie ihr doch eine Ordnung findet. Aber weiht eure schwache Kraft dem Herrn und dann werdet ihr erleben, wie er euch die Türen öffnet zu Menschen, wo es gar nicht denkt. Die missionarische Ausstrahlung ist auch nicht unsere Grafik und ist auch nicht unser flotter Text, den wir draufdrucken auf unsere Zettelchen, sondern ist der Herr, der vor uns vorangeht. Und so haben diese Apostel wirken können. Es ist der Herr, es ist der auferstandene, mächtige Herr, dem alle Gewalt gehört im Himmel und auf Erden. Gebrauche mich, Herr. Und nimm meine Armut und meine Schwäche und meine Verlegenheit und mach du deinen Sieg daraus. Das macht der Herr, dass er Schuldige gerecht macht, Ängstliche mutig, Verzagte brauchbar, Unbegabte geeignet. Ein Mose, der nicht reden kann, verkündet das Wort Gottes. Und wenn man dann erkennt, es ist der Herr, Sie wissen doch, wie das ist. Da ist er wirklich da. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Am Ufer stand er, es war Jesus. Habe ihn erst erkannt, weil sein Wort mich beschämt hat mit seiner durchschlagenden Wirkung. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Ich kann es doch nicht fertig bringen, einen Verzweifelten trösten. Meinen Sie, wir könnten einen Menschen von der Finsternis bekehren zum Licht? Ich habe gestern gesagt, wir können ja nicht mal einander einfachste Dinge abgewöhnen. Viele Eheleute probieren es ja einander noch so ein paar Mödelchen abzugewöhnen. Es gelingt ja gar nicht. Der Einzige, der Herzen bekehren kann, und das merkt man auch in der Erziehung, wie machtlos man ist, der Einzige, der Herzen bekehren kann, ist der auferstandene Herr Jesus Christus. Der hat Macht. Johann Hermann hat es schön in dem Lied vorhin gesagt. Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig rein. Reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zustand. Hätten Sie einen Krankenbesuch bei dem Mann machen wollen, mit seinen schrecklichen Gichtschmerzen? Der Heiland hat ihn herausgerissen und hat ihn zum großen Jubelsänger gemacht. Er, der Heimatvertriebene, der in polnischen Lissa nur noch seine Heimat fand. Petrus hat sich ins Wasser gestürzt und ist losgekrault. Es war sein Temperament. Johannes blieb im Boot und hat die Fische versorgt. Es gibt verschiedene Temperamente unter uns. Es ist auch schön, wie das alles bleibt. Wir werden nicht alle gleich geformt. Die Jesus-Jünger sind ganz verschiedene Leute, aber was sie eint, das Hören auf den Herrn. Es ist der Herr, dass sie darum sich sammeln. Es braucht zur Einheit der Christen nicht mehr. Hat noch nie mehr gebraucht. Aber das miteinander sagen, dem gehören wir und dem folgen wir. Und wenn wir in ganz verschiedene Gruppen aufgeteilt sind und Konfessionen, es ist der Herr, dem wir dienen, dem wir gehören. Und da erleben Sie es, wie er Ihnen den Tisch deckt, kommt, haltet das Mahl. Und Sie es da noch erleben dürfen, wie Jesus sich selber hergibt für Sie. Für dich in den Tod gegeben. Für dich. Wie gut, dass Jesus alle Tage bei uns ist, als der schenkende, wirkende aufrichtende, mutmachende, bis an der Weltende. Amen. Und nun singen wir 114. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist in dieses Osterlied liebe ich besonders, weil wieder die Auferstehung Jesu beschrieben wird. In den Folgen meines Lebens steh aus dem Grab der Sünde auf. Vergiss, was hinten liegt. Und lass dich nicht von den Sorgen hinunterziehen. Und dann geht es ja nachher weiter. Löse uns von der Todesangst. Und scheu weder Teufel, Welt noch Tod. Das ist so leicht gesagt. Aber habe du Teil an der großen Osterfreude. Wir singen die Verse 1 bis 4 von 114. Liebe Frau Jaroschenko, wir freuen uns, dass wir Sie heute in diesem Gottesdienst, in dieses Amt einer Mesnerin einführen dürfen. Wir haben uns vorher nicht vorstellen können, wie dieses halbe Jahr vorübergeht, das uns als Anstellungssperre verdonnert war. Aber in dieser Zeit haben wir erlebt, wie ganz viele in der Gemeinde einfach in die Lücke gesprungen sind und geholfen haben. Und wir haben erst gesehen, wie viel auch an Aufgaben dazugehört. Und wir haben uns sehr gefreut, wie Sie sich haben rufen lassen in dieses Amt. Es ist etwas ganz besonders Schönes, das erlebe ich immer wieder, einer Gemeinde dienen zu dürfen um Jesu Willen. Es ist ein ganz großes Vorrecht und wir wünschen Ihnen auch, dass Sie das erfahren, auch die Liebe vieler Gemeindeglieder. Und am meisten freut uns, dass Sie das mit einer inneren Anteilnahme und Beten tun. Und das soll auch in der Verpflichtung zum Ausdruck kommen, dass die ganze Verpflichtung nur dahingehend lautet, dass Jesus Christus und seine Gemeinde gebaut werden. Wir wollen auch hier ausdrücklich der ganzen Familie danken. Dort ist die liebe Tochter, eine Kirchenmusikerin. Stehen Sie doch einmal auf, dass man Sie sieht. Und dann der liebe Ehemann, der heute hinten dient, der Herr Jaroschenko. Stehen Sie mal auf. Und dann noch der Michael, der große Techniker noch, der alles tut. Ganz herzlichen Dank auch, wie Sie hier mithelfen. Und Sie sollen wissen, dass wir betend hinter Ihrem Dienst stehen und Ihnen danken, dass Sie sich rufen lassen. Und ich will die Amtsverpflichtung lesen im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Mesnerin zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als Mesnerin im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun. Sind Sie dazu bereit, dann reichen Sie mir die rechte Hand und es geloben es vor Gott und dieser christlichen Gemeinde mit den Worten, ja und Gott helfe mir. Wir wollen für Sie beten, wir wollen uns erheben. Lieber Herr, du hast auch uns in Aufgaben und in Dienste gerufen. Und wir wollen dir danken, dass du die Familie Jaroschenko auch aus den ganzen schwierigen Umständen ihrer früheren Heimat hierher geführt hast. Und dass du sie hineingestellt hast in dein Volk, in deine Gemeinde. Und dass sie sich hat rufen lassen in diesen Dienst. Und wir möchten dich bitten, dass du diesen Dienst ganz besonders segnest, dass auch durch die vielen Aufgaben, auch durch die vielen Menschen, die hier aus- und eingehen, keine übergroße Last wird, sondern dass das alles die Freude deines Wirkens ist. Vielen Dank, dass wir mithelfen dürfen, auch zu schauen, wie wir mit unserer Kraft mithelfen können, dass deine Gemeinde gebaut wird. Danke, dass du immer wieder den Finger auf unsere Armut legst und selbst in unserer Schwachheit und Ohnmacht mächtig wirken willst. Wir bitten dich, lieber Herr, auch für die Aufgaben, in denen wir stehen, in die du uns wieder sendest. Wir wollen deine Zeugen sein. In einer Welt des Todes und des Unglaubens setze uns darin zum Segen und bekräftige dein Wort auch an den Verzweifelten und Mutlosen und denen, die keine Hoffnung haben.